Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast. Folge 63, heute mal raus aus Heilbronn, ins Hohenloher Land gefahren, nach Zweiflingen. Boris Rommel, seit gestern wieder frisch gekürter Zwei-Sterne-Koch, hier im Le Cerf wird es ausgesprochen.
Le Cerf. Le Cerf. Ohne das F, richtig, ja.
Okay, im Le Cerf habe ich auch was gelernt. Ich habe ganz lange Le Cerf gesagt, aber das war dann komplett falsch.
Das ist komplett falsch, aber ich musste auch erstmal gucken, wie man es ausspricht. Le Cerf ist richtig, ja.
Und gestern gegen 19 Uhr kam die Nachricht, dass die zwei Sterne gehalten wurden. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Dann sage ich wie immer noch, dieser Podcast wird unterstützt vom Autozentrum Hagelauer in Heilbronn, das jetzt auch noch Fahrräder verkauft und verliest. Also ein Mobilitätshaus inzwischen. Gerne dahin gehen, wenn es ums Thema Mobilität geht. Und jetzt, Boris, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast, dass wir da sein dürfen. Im Hintergrund sehen wir deine Crew, wie sie den Tag vorbereitet, gehe ich von aus. Und wie jeder Gast darfst auch du dich kurz selber vorstellen. Wer bist du, was machst du?
Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Boris Rommel ist mein Name. Bin jetzt seit 2016 hier im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe als Küchenchef, Küchendirektor. Und wie du schon gesagt hast, jetzt gestern wurde bestätigt, dass wir jetzt zum 7. Mal die 2 Sterne behalten oder halten. Und wie du schon so ein bisschen sehen kannst, ist im Hintergrund lustiges Treiben. Die bereiten jetzt alles schon vor. Heute Abend ist das Gourmet wieder offen. Wir haben 20 Gäste heute Abend im Gourmet. Das ist sehr gut für den Mittwoch. Und ja, wird alles vorbereitet und dann geht es heute Abend gegen 19 Uhr wieder ganz normal weiter.
2016 hast du hier angefangen, ne?
Genau.
Ich weiß, da habe ich noch das Hanix gemacht. Da kam ich auch relativ am Anfang. Sterne beziehen sich ja, glaube ich, aufs Restaurant, nicht auf den Koch, ne?
Ist eine Mischung, sage ich mal. Also wenn ich jetzt das Haus verlassen würde beispielsweise, dann wären die 2 Sterne weg. Aber die wären jetzt dann auch nicht bei mir. Das heißt, ich kann jetzt nicht woanders hingehen und sagen, ich nehme die 2 Sterne einfach mit, sondern du musst die dann in einem neuen Restaurant wieder komplett neu erkochen. Also es ist so eine Mischung aus Koch und Restaurant. Wenn du gehst, sind einfach die Sterne weg.
Und das wollte ich damit sagen, als du angefangen hast, war das Haus sozusagen dann ohne Sterne. Und du hast ja, glaube ich, im ersten Jahr kam der erste. Und dann, ich weiß nicht genau,
erstes Jahr, zweites Jahr, es ging relativ flott. Der eine Stern, sage ich mal, war schon im Haus. Was heißt war? Es war so, dass der vorige Küchenchef aufgehört hat und dann ist es so, dass du dann sagst, so, wir versuchen diesen einen Stern zu halten, sage ich mal. Also das Haus hatte einen Stern, dann versuchst du den zu halten und dass natürlich der zweite nach 2 Jahren kam, war natürlich sensationell und seitdem schaffen wir es auch, den zu behalten, ja.
War das damals eine Überraschung für euch so ein bisschen? Hattet ihr so früh nicht damit gerechnet?
Nee, definitiv nicht. Also ich war ja vorher selbstständig in Heidelberg und habe jetzt so als Küchenchef nie einen Stern gekocht. Also das war dann schon definitiv eine tolle Geschichte von heute auf morgen. Oder das heißt heute nochmal innerhalb von 2 Jahren 2 Sterne ist
schon nicht so schlecht.
Passt.
Ja. Und bevor wir auf all das dann nochmal ein bisschen tiefer eingehen, fangen wir beim kleinen Boris an. Man hört's, du bist kein Schwabe, du bist jetzt nicht irgendwo da in Heilbronn groß geworden. Karlsruhe bist du
geboren. Genau, meine Eltern wohnen jetzt seit fast 30 Jahren in der Pfalz, in einem kleinen Örtchen, Hagenbach. Mhm. Und da bin ich auch groß geworden, habe immer noch einen sehr guten Kontakt dahin, also sowieso zu den Eltern, aber auch zu den Freunden, mit denen ich damals in die Schule gegangen bin. Aber das ist ein ganz kleiner Ort.
Also bist du ein Landkind, kein Stadtkind?
Ja, doch, muss ich schon sagen, Landkind, definitiv, ja.
Und hat in deiner Kindheit, Jugend dort auf dem Land Kulinarik, Gastronomie irgendwie schon eine Rolle gespielt? Also hatten deine Eltern ein Gasthaus oder Verwandte oder bist du bei Oma immer sozusagen nebendran gesessen und hast da zugucken können? Also dieses Klischee, wie man so zu Kulinarik kommt oder war das bei dir ganz anders?
Nee, schon so ein bisschen. Sag mal, die Oma hat viel gekocht früher. Die Mutter ein bisschen gekocht, der Vater hatte ein Naturfreundehaus, hieß es, am Rhein. Also ein Ausflugslokal, ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, ein bisschen spazieren. Da kamen so die ersten Berührungspunkte, sag ich mal, mit Gastronomie, wobei ich da noch in der Spüle stand, ein bisschen Teller gespült habe, also weniger mit Kochen. Ich glaube, ausschlaggebend waren dann wirklich so die ersten drei Praktikas vor der Lehre. Da hast du da mal eine Woche in der Küche mitgeschaut, dann in dem Betrieb mal. Und dann war es halt Erprinz in Ettlingen, da habe ich eine Woche Praktika gemacht. Und es war halt, ja, die haben alles selber gekocht, von den Pralinen bis zum Huhn und so weiter und so fort. Und das hat mich dann damals da schon sehr mitgenommen, sage ich mal. Und dann habe ich halt gesagt, gut, da will ich jetzt meine Kochlehre machen. So kam das so ein bisschen ins Rollen.
Und wie kam es dazu, dass du dich überhaupt für eine Kochlehre interessiert hast? Also kam das wegen Oma, Mama
und... Ich glaube schon Oma, Mama und ein bisschen Papa mit dabei, weil aus der Familie ist wirklich niemand, der jetzt seit 10, 20 Jahren oder irgendwas Gastronomisches betreibt, also Mutter gar nicht. Vater, habe ich gesagt, dieses Ausflugslokal, das war so die ersten leichten Berührungspunkte, aber sonst ist eigentlich niemand bei uns aus der Gastronomie. Lustigerweise hat dann meine Schwester auch eine Lehre gemacht, aber im Servicebereich, also Hotelfachfrau, Restaurantfachfrau, und die ist jetzt auch schon seit 20 Jahren in der Gastro unterwegs. Ja. Wir sind da so reingeschlittert.
Gibt es vielleicht irgendwann das geschwisterliche Restaurant Rommel mit...
Wahrscheinlich nicht mehr, weil, wie gesagt, wir waren ja mal 4 Jahre selbstständig in Heidelberg, was eine schöne Erfahrung war.
Das habt ihr
war.
Zusammen
Genau, gemacht. Da war die Schwester im Service, ich die Küche. War eine schöne Erfahrung. Aber es ist halt unglaublich schwierig, selbstständig, dass du auch mal ein bisschen Freizeit hast, dass du dementsprechend auch finanziell, dass das alles funktioniert. Das ist schon mit unglaublich viel Arbeit verbunden. Und da fühle ich mich jetzt hier um einiges, sagen wir, besser aufgehoben, weil es einfach entspannter ist. Ja. Weil, ja, man weiß ja nie, was in 10 Jahren ist. Aber ich glaube, erstmal ist nicht geplant, sich nochmal mit der Schwester selbstständig zu machen. Ja.
Und dieser Erbprinz?
Erbprinz in Ettlingen.
Ettlingen, also ich denke auch, da gab es eine Atmosphäre in der Küche, neben dem, dass sie alles selber gemacht haben, die dich vielleicht irgendwie angesprochen hat. War das noch alte Schule mit rauem Ton oder schon ein bisschen moderner?
Nee, schon
moderner?
Die ältere Schule, wobei ich sagen muss, ich habe meinen Lehrchef, der Herr Pfeiffer, Wolfgang Pfeiffer, der mir lustigerweise vor einer halben Stunde auch noch gratuliert hat zum zweiten Stern, immer noch ein super Kontakt, der ist mittlerweile in seiner wohlverdienten Rente. Und das war aber schon so der treibende Pol, so ein bisschen, der dich dann immer wieder gepusht hat und gesagt hat, so, pass auf, die Lehre, da musst du halt dranbleiben, Gas geben. Und danach geht's aber erst so los mit den Lehrjahren. Hier was lernen, dort mal hin ein Jahr. Und der hat dich dann schon so ein bisschen in die Spur gebracht, sag ich mal. Da warst du 16 Jahre alt, weißt du noch gar nicht wie, was, wo.
Was ja, bist du nach der 9. Klasse,
nee, 10. nach der 10. Klasse. 10. Klasse Realschule und dann ging's in die Lehre. Aber mit 16, da weißt du ja noch gar nichts. Weißt du? Du weißt ja nicht, was ist in der Gastronomie überhaupt los? Wie ist es mit den Sternen? Also da gehst du ja völlig fremd oder über, relativ...
Hattest du irgendwelche Visionen oder Ambitionen für dich?
Es war dann so, wie gesagt, ich habe da
War das ein Sternehaus, der
Erbprinz? Damals noch nicht. Erbprinz war aber eins der... Also ist immer noch eins der bekanntesten Häuser. Dadurch, dass der Herr Eiermann dort auch mal war in den 80ern, Erbprinz war eines der ersten Zwei-Sterne-Häuser in Deutschland und hat dadurch mit der Familie Gietz damals dann einen guten Ruf aufgebaut. Zu meiner Lehrzeit hatten sie jetzt aber keinen Stern.
Okay.
Aber wie gesagt, das war dann der Herr Pfeiffer, der es mich so ein bisschen in die Spur gebracht hat. Und dann hatte ich auch einen Postenchef damals, der hat dann auch so ein bisschen gesagt, so, du musst unbedingt mal zum Harald Wohlfahrt 3 Sterne hier und da mal dort und dort. Der hat dann auch so ein bisschen gepusht und gesagt, danach... Guck mal, dass du noch ein bisschen dranbleibst.
Und warum haben die dich gepusht? Also haben die gemerkt, oh, du hast spezielle Geschmacksknospen und wenn man dann noch Fleiß in dich reinbekommt, vielleicht warst du auch schon fleißig, ich will dir nichts unterstellen, dann kann da wirklich was Gutes draus werden. Haben die das früh erkannt? Hast du dich in der Lehre,
das vielleicht
Jahrgangsbeste oder so hervorgetan? Nee,
also das überhaupt nicht. Ich sag mal, auch vom Geschmack her, das kann ich jetzt nicht behaupten, weil die ersten 3 Jahre, wo du die Lehre machst, da musst du erstmal anfangen, dich da reinzuschmecken, sage ich mal. Aber was definitiv so ein Punkt war, wo die, glaube ich, gesagt haben, okay, da könnte Potenzial da sein. Ja, ich war halt morgens immer eine halbe Stunde früher da. So, ich habe gemerkt, der Postenchef, dem gefällt es, wenn ich schon ein bisschen was gemacht habe, bevor er überhaupt da ist. So, dann hat er dich ein bisschen gelobt und hat gesagt, super, und du bist dran, du bist dabei. Und der hat einfach gemerkt, da ist Engagement vorhanden.
Und aber warst du Frühaufsteher oder hast du extra dafür auch den Wecker eine halbe Stunde?
Dafür habe ich gesagt, so, okay, der freut sich, wenn dann schon was passiert. Und dann habe ich das halt einfach auch so gemacht, dass ich immer ein bisschen früher da war und vielleicht dann nochmal abends ein bisschen länger da war. Und das hat definitiv auch schon so die Weichen geebnet, dass die gesagt haben, okay, der ist dran, dann kriegt er auch ein bisschen mehr Input von uns. Mhm. Das glaube ich schon, ja.
Und demnach warst du gerne da oder war das wirklich nur, um den Vorgesetzten da Aufwand zu ersparen? Und
Nee, also das, ich sage das ja auch immer unseren Lehrlingen. Wir haben jetzt aktuell 16 Lehrlinge bei uns als Koch. Mhm. Und du musst es schon mögen wollen, diese Lehre zu machen, nur dass du deinen Chef zufriedenstellst oder dass du sagst, so, ich muss halt irgendwas lernen, dann kannst du auch alles Mögliche anderes machen, wo du ein bisschen entspannter, sag ich mal, drauf bist, weil es ist ja schon geistig und körperlich anstrengend, jeden Abend, da kommen die Bons rein, da musst du immer auf Zack sein. Also ohne Leidenschaft, sag ich mal, funktioniert das definitiv nicht, weil dann kannst du auch, was ja jetzt auch nicht verkehrt ist, in die Kantine gehen und da eine Lehre machen, das ist ja alles völlig in Ordnung. Du hast da ganz andere Arbeitszeiten, aber ich sag mal, der Wissensstand, mit dem du hier rausgehst nach 3 Jahren, ist was ganz anderes wie jetzt dort. Mhm. Also, aber das ist jedem, sagen wir, selber überlassen, ja.
Und ist, also ne, ich komme aus dem Fußball und viele Fußballer sagen, dann vor allem nach der Karriere, aber eigentlich auch schon währenddessen, das Allerschönste ist eigentlich die Atmosphäre in der Kabine, da so das ungezwungene Miteinandersein, mal Blödsinn quatschen, aber auch, ne, man ist ein Team, man hat dann auch Ziele vor Augen, will den Gegner besiegen im Fußballbereich, also ist das Schönste am Kochberuf dann irgendwo auch sozusagen diese Kabinenatmosphäre
In der Küche? Das Team ist unglaublich wichtig. Mhm. Es gibt Leute bei mir, die sind der Roman, mein Küchenchef im Gourmet, der ist jetzt fast 6 Jahre schon im Haus. Der David hier vorne ist schon 4 Jahre im Haus. Also es sind jetzt mehrere Mitarbeiter, die wirklich schon jahrelang dabei sind. Und es ist definitiv das Team, das das ganze Haus hier voranbringt, weil ja, ohne die Leute könnte ich jetzt auch nicht hier sitzen und mit dir quatschen, weißt, weil die halten mir den Rücken frei, ich kann hier was machen, ich kann dort was machen, du hast ja so viel zu organisieren hier im Büro, allein der Dienstplan, wo 40 Leute draufstehen, von der Konditorei bis zum Spüler, musst du alles irgendwie steuern, planen, also ohne die Leute geht gar nichts und dann hast du, das ist ja auch das Schöne in der Küche, einen sehr gepflegten Umgangston bei uns. Und das ist teilweise auch sehr freundschaftlich und so macht es dann auch Spaß. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, hier den ganzen Tag umzubrüllen oder irgendjemanden auch zu haben, der das möchte, weil das passt bei uns einfach nicht rein.
Wie lief dann deine Ausbildung ab und wo hast du dann überall mal reingeguckt? In welchen Restaurants warst du? Welche Köche haben vielleicht auch nach der Ausbildung dann noch den größten Einfluss auf dich gehabt?
Also, wie gesagt, Erbprinz, die Ausbildung 3 Jahre. Und danach ging es weiter ins Barreis, Bayersbronn. Mhm. Auch ein sehr, sehr gutes Haus mit 3 Sternen haben die.
Sind die jetzt als bestes Restaurant der Welt, war irgendwas?
Das war Traube Tonbach, aber das ist genau in der Richtung. Ja. Die sind, glaube ich, entfernt voneinander, 5 Minuten Autofahrt. Ja. Das ist ja alles dort in der Barreis, sagt man Traube Tonbach. Und Traube Tonbach ist, glaube ich, Platz 1 jetzt mittlerweile. Ich war im Barreis, aber ist ähnlich aufgebaut, sag ich mal. Ein riesiges Hotel, auch mehr Restaurants drin, war eine mega Zeit im Barreis.
Wie lange warst du da?
Ein gutes Jahr war ich dort. Ich war die ganzen Stationen meistens immer so ein Jahr oder 1,5. Vom Barreis ging es ins Colombi Hotel Freiburg. Dort 1,5 Jahre beim Alfred Klink. Das war dann noch so eine richtig alte Schule. Also der hat dann teilweise schon sehr viel rumgebrüllt, sag ich mal. Aber also unglaublich viel gelernt, weil der Mann halt so gut Soßen kochen konnte. Und das war schon eine Wahnsinnserfahrung dort. War halt ein bisschen rauer. Aber was ich dort mitgenommen habe, war schon sehr, sehr gut. Teilweise aus Soßen, die wir immer, oder ich heute noch koche, weil er da einfach sehr, sehr gut war. Und immer wieder in der ganzen Zeit viel Kontakt gehabt zum Herr Pfeiffer, wo ich schon erwähnt habe, der meine Lehre so ein bisschen gesteuert hat und immer wieder zu ihm gesagt, so, jetzt war ich dort ein Jahr, was meinst du, wo soll ich jetzt hingehen? Dann hat er gesagt, mach doch mal das.
Habt ihr ein bisschen Karriereplan?
Bisschen hat er einfach immer gesagt, so, komm, mach mal noch ein bisschen weiter, geh doch mal dahin, den kenne ich auch. Und der hat so ein bisschen in die Richtung nicht vorgegeben, aber immer wieder unterstützt. Colombi Hotel, genau, dann ging es weiter in die Bühlerhöhe, Bühl. Da bei Baden-Baden in der Richtung, als es noch offen war, das Hotel ist ja vor, ich glaube mittlerweile auch schon 15 Jahre, hat es jemand gekauft aus dem asiatischen Bereich und seitdem liegt es still. Mhm. Ist wie so ein Geisterhotel.
First Place.
War Christian Scharrer damals, der dann 2 Sterne dort gekocht, war auch eine schöne Zeit. So mitten im Nirgendwo, sag ich mal, also mit auf dem Berg oben, da ist ja sonst nichts mehr gewesen. Aber dann 2006, da war auch die WM damals, waren die Engländer dort. War auch eine lustige Geschichte.
Also mit du hast die Engländer dann bekocht?
Ja, also mit der Küchencrew von der Bühlerhöhe.
Wollten die irgendwie so komische frittierte Sachen von euch, wo ihr euch geweigert habt?
Nee, das nicht, aber die hatten wirklich 2 englische Köche dabei, die wahrscheinlich auch das ganze Jahr mit denen mitreisen und die versorgen. Und da kamen dann schon palettenweise Lebensmittel aus England, was die sich halt so gewünscht haben. Die haben halt schon ihre Vorlieben. Die 2 haben das ein bisschen betreut, die 2 Köche, und wir haben halt dann zugearbeitet.
Hier im Haus waren ja 2006 die Australier.
Die Australier, ja. Genau. Und damals dort war dann der Rooney und der Beckham und die Victoria, die haben dann unten im Brenners gewohnt, die Frauen, die Spielerfrauen, und die Herren waren dann oben. War auch interessant, sowas mal zu sehen, weil der ganze Komplex ist ja zu und du kochst dann nur für die Fußballspieler, war auch mal ganz witzig, ja. Mhm. Von Bühlerhöhe ging es dann weiter ins Finstal, Villa Hammerschmiede. Damals war der Patrick Spiester Küchenchef, 1 Stern, war auch ein tolles Team. Gutes Jahr war ich dort. Villa Hammerschmiede ging es weiter, München, Bayerischer Hof. Und noch ein kleines Restaurant in München, das war Showroom, hieß es damals. Ich glaube, es gibt es auch noch, Restaurant Showroom. Andreas Schweiger hat dort gekocht. Der war dann auch mal zeitweise im Fernsehen unterwegs mit diesen Kochprofis, Küchenchefs. Und von München ging es dann nach Heidelberg, wo ich dann meinen Meister gemacht habe in der Meisterschule. Und Meisterschule dann Wallenschloss Del Friedrichsruhe, wo ich dann 2012 als stellvertretender Küchenchef tätig war, auch ein gutes Jahr. Damals beim Herrn Benecke, Boris Benecke. Und von hier dann selbstständig. 4 Jahre in Heidelberg mit der Schwester zusammen, die den Service geleitet hat. Und dann kamen so die ersten Gespräche langsam nach dreieinhalb Jahren, weil ich ja schon mal hier war. Und dann können Sie es vorstellen, haben Sie Interesse und wie und was. Und so ging es dann in die Richtung Friedrichsruhe zurück und ich habe dann das Restaurant auch noch ein gutes Dreivierteljahr weiter betrieben, aber dann gemerkt, es ist halt einfach ein bisschen too much. Also hier Küchenchef sein, dort selbstständig sein, da kommst du dann mehr wie 7 Tage, kannst nicht arbeiten und irgendwann reicht's dann auch. Dann muss ich dann sagen, okay, dann mit der Schwester zusammengesetzt und gesagt, so, das ist einfach zu viel, wir trennen uns davon. Und war dann aber auch eine schöne Geschichte. Wir hatten ein Hotel in Heidelberg, der Hotel Ritter, die hatten ein starkes Interesse an dem Restaurant. Die haben das einfach dann weiter betrieben und
fließender Übergang.
Wunderbar. Ja, für uns hat das gepasst. Die Schwester ist dann noch ein bisschen in Heidelberg geblieben, ist jetzt mittlerweile Richtung Bonn. In Bonn arbeitet sie seit 3 Jahren. Hat da auch jetzt in einem 2-Sterne-Restaurant einen Service gemacht, als stellvertretende Restaurantleiterin. Und ja, so ist jetzt jeder so, was heißt, seinen Weg gegangen. Wir haben immer noch einen super Kontakt zu ihr und sie macht halt da ein bisschen was und ich bin jetzt hier und es läuft.
Und wie waren die 4 Jahre Selbstständigkeit? Und warum hast du dich entschieden, selbstständig zu werden?
Ich sag mal, das was kam so zustande. Die Familie Lummer war die erste, soweit ich das weiß, der erste 1 Stern in Heidelberg, so auch in den 80ern grob. Und die Familie Lummer hat dann nach, glaube ich, 25 Jahren gesagt, sie hört dort auf in dem Restaurant, sie gehen jetzt in Ruhestand. Und meine Schwester hat schon 7 Jahre beim Herrn Lummer gearbeitet im Service. Und so kamen dann die Gespräche auf, so habt ihr nicht Interesse, wäre schade, wenn wir das Restaurant jetzt einfach schließen und da passiert nichts mehr. Und so kamen die ersten Gespräche auf und so sind wir dann so ein bisschen in die Selbstständigkeit reingerutscht, sage ich mal. Und die 4 Jahre war wunderbar. Also,
wie groß war der Laden?
Ganz klein, wir hatten 30 Sitzplätze, gut bürgerlich gekocht. Und wie gesagt, das war eine schöne Zeit. Aber du hast halt 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag hast du dann noch ein bisschen Buchhaltung gemacht. Und dann hast du geschaut, dass du 2 Wochen im Jahr Urlaub gemacht hast, damit der Laden halt weiterläuft. Dezember bombastisch, Januar wieder katastrophal, weil halt einfach meistens der Januar relativ ruhig ist in der Gastronomie. So, und dann überlegst du dir dann schon, willst du das jetzt noch 20 Jahre machen oder gehst du halt wieder zurück in Friedrichsruhe und bist wieder angestellt. Und so kam dann der Weg einfach auf. Und ja, ich glaube, das war definitiv auch der richtige Weg, wenn ich mir überlege, die ganze Corona-Geschichte. Damals das so weiter, ich glaube, das wäre mein Bankrott gewesen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So als kleines Restaurant mit 30 Plätzen, da kann ich jetzt auch nicht großartige irgendwelche Boxen verpacken und rausschicken. Ich glaube, das wäre sehr schwierig geworden, das zu überstehen. Ja. Mhm.
Welche Fähigkeiten außerhalb des Kochens hast du entwickelt, die für deine Karriere entscheidend waren? Also, warst du schon immer ein Teamleader oder hast du das in der Meisterschule dann
in den Küchen gelernt? Ich finde, du musst, das ist eine Erfahrungssache, glaube ich. Sowas kannst du, glaube ich, nicht in der Schule lernen. Aber du musst dann einfach, als ich hier 2016 angefangen habe, war das ja auch, sagen wir, halbwegs Neuland, mit so vielen Leuten im Team zu arbeiten, die zu führen. Da musste ich, glaube ich, wirklich reinarbeiten, Erfahrung sammeln. Ja, weil jeder ist ein bisschen anders. Die Azubis sind so, der ist ausgelernte Koch ist wieder so drauf. Also ich glaube, lernen, das ist definitiv eine Erfahrungssache. Da musst du reinkommen. Jetzt bin ich seit 2016 in der Branche tätig, sage ich mal. Also so ein bisschen Erfahrung nimmst du da schon mit. Ja. Ja, definitiv.
Und merkst du auch, dass du heute anders mit irgendwelchen stressigen oder schwierigen Situationen mit Mitarbeitern umgehen kannst, da entspannter bist?
Auch, auf jeden Fall. Also wie gesagt, damals selbstständig, da waren 3 Leute im Team, jetzt bist du da mit 40 Leuten hier und du hast ja noch das ganze Haus um dich rum. Also du musst es schon verinnerlichen, wie gehst du mit jedem um? Wie führst du die Leute, dass die halt auch abends um 19 Uhr halt das auf den Teller bringen, was du dir vorstellst, oder wie funktioniert das halt, du musst ja einen Kontakt zum Marketing, du brauchst einen Kontakt zum Service, das muss alles tipptopp sein und das hat definitiv sehr viel mit Führung zu tun und sehr viel aber auch mit Abgeben, glaube ich, auch zu tun. Du kannst nicht alles selber machen, du brauchst halt auch deine Chefs, die das so umsetzen, wie du es gerne hättest, weil sonst...
Ist dir das schon immer leicht gefallen oder war das am...
Das Abgeben, also wenn du überlegst, 2016 bis 2018, da habe ich hier noch fast alles, was kann ich nicht alles selber machen, aber extrem viel. Da stand ich halt von morgens um 7 bis nachts um 2 teilweise in der Küche, kochen, damit halt alles tipptopp ist. Aber du kennst ja den Rest auch von der Brigade noch nicht so wirklich. Da denkst du halt, ja gut, muss ja alles selber machen, damit es aber alles tipptopp ist. Und das hat sich dann auch mit den Jahren entwickelt, dass du sagst, okay, pass auf, der David ist jetzt schon 5 Jahre da, der weiß, wie der Vorspeisenposten funktioniert, da brauchst du dich jetzt nicht einmischen. Das, was abends auf dem Teller liegt, ist alles tipptopp und wenn ich es probiere, ist es tipptopp, von daher lasse ich den halt machen. Und meistens ist es auch so, wenn die Leute merken, dass sie halt selbstständig oder selbst arbeiten dürfen und die Sachen sich so einteilen, wie sie möchten, kommt da manchmal auch mehr dabei raus, wie wenn du immer nur klare Linien vorgibst. Natürlich, um 19 Uhr muss alles tipptopp sein, aber wenn du die Leute ein bisschen eigenständig schaffen lässt, ist es manchmal gar nicht so verkehrt, ja.
Und du kochst eher klassisch französisch in die Richtung?
Sehr klassisch. Sehr klassisch.
Und warum das? Kommt das auch aus dieser kleinen Gastro von deinem Vater und den ersten Ausbildungsstationen? Hat dich nie, was weiß ich, so eine... Manche Köche gehen ja dann so mit ins Asiatische rein oder in andere einfach kulinarische Kulturen.
Definitiv, das ist einfach so relativ einfach erklärt. Ich koche, sagen wir mal, das, was ich gelernt habe. Und das war halt wirklich klassisch französisch. Wir versuchen, ein bisschen moderner reinzubringen. Aber in den Restaurants, wo ich war, war einfach die Klassik im Vordergrund. Und wir sind ja so, dass wir so klassisch sind, dass es schon wieder extrem klassisch ist. Also mit Wegen rausfahren, tranchieren am Tisch, Lauter so ganz alte Sachen, Rinderfilet Wellington, das ein bisschen modern machen. Immer wenn man wieder findet, das Huhn in der Schweineblase, so ein Plätzchen auf der Karte, das sind halt alles so ganz alte Sachen, die noch wenige, sag ich mal, umsetzen und noch auf den Teller bringen. Aber mir macht das Spaß und es ist halt eine relativ schwere Küche, sage ich mal, weil es halt einfach auch gekochte Fleischsoßen sind, die halt relativ kräftig sind. Und man muss diese Art von Küche mit Sicherheit mögen, aber ich glaube, die Klassik ist sowas, das kannst du auch noch 30 Jahre lang so weitermachen, weil das halt einfach auch Gerichte sind, ja, die ergeben irgendwo einen Sinn und da hat sich ja irgendwann mal jemand was dabei gedacht und es ist ja bis heute noch aktuell und es schmeckt halt einfach, ja.
Und gibt's auch irgendwelche Trends in der Klassik, die neu aufkommen? Widerspricht sich ja irgendwie, aber...
Nee, ich glaube, in der Klassik Trends... glaube ich weniger. Es gibt natürlich in der Gastronomie immer wieder welche Trends, sei es, wo da mal der Hype war mit diesem ganzen Molekularkochen und hier ein Schäumchen und da ein bisschen was. Das hat sich, glaube ich, auch ein paar Jahre gehalten und es wird vielleicht auch noch vereinzelt ein bisschen was gemacht, aber das war halt auch so eine ganz eigene Art zu kochen. Ob das jetzt ein Trend ist, asiatisch zu kochen, glaube ich weniger, weil es gibt so viele gute Köche, die in der asiatischen Richtung tätig sind und das ist ja auch eine mega Geschichte, aber du musst es halt können und ich sage immer, ich kann halt nicht asiatisch kochen. Ja. Ich kann dir vielleicht noch einen Curry machen, mit ein bisschen, weil ich das funktioniert oder noch einen Sushi kriege ich auch noch hin, aber definitiv nicht so, wie das jemand anderes macht, der sich mit der asiatischen Küche da auseinandergesetzt hat. Ja, wenn man hier jemanden wie einen Christian Bau sieht, der 3 Sterne kocht und der ist sehr, sehr asiatisch unterwegs, aber ja, der hat das halt irgendwann mal gelernt und der kann es halt einfach. Ja. Wenn du mir dann mit irgendwelchen Vinaigrettes und Zeug kommst, ich wüsste nicht mal, was es dann ist. Weißt du? Von daher lasse ich da ein bisschen die Finger davon.
Okay. Welches Gericht oder welche Zutat liegen dir denn besonders am Herzen? Hat sich da so eine Top 3 irgendwie raus.
Top 3. In der Top 3, ich sag mal, dadurch, dass ich jetzt seit 2016 hier bin, ist die Top 3 eher schwierig zu sagen, weil wir haben eher so die Top 20 und das sind so unsere ganzen Bauern, die wir halt hier in der Region haben und Lieferanten. Und das sind halt so tolle Sachen, die ich halt immer wieder ins Spiel mit reinbringe. Das ist unser Meusdorfer Landguckel hier aus der Region, wo wir fast jede Woche Geflügel beziehen. Wir haben hier Fischerei Merz, da haben wir den Lachsforelle, Forelle, Saiblinger, Käse Geifertshofen und das sind alles so Lieferanten. Ja, mit denen macht es ja einfach Spaß und da möchte ich mir jetzt auf 3 Produkte festlegen, weil, wie gesagt, die haben halt alles im Programm. Also wir beziehen so viele Sachen.
Wie hoch ist der Anteil an lokalen Produkten, die ihr hier verarbeitet?
Und ich sag mal, in der Jägerstube ist die Karte schon so aufgebaut, dass du sagen kannst, 70% auf der Karte sind Produkte hier aus dem Ländle. Ja, im Gourmet halte ich mir das offen, weil du halt im Gourmet auch Gäste hast, die sagen, ja, ich möchte auch mal ein Steinwurt essen, ich möchte mal eine Seezunge, ich möchte einen Hummer. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, zu sagen, wir kochen da regional, aber da fließt auch immer wieder was ein. Die Jägerstube ist so, sagen wir mal, das Restaurant, wo wir sehr regional kochen. Ja.
Okay. Wie wichtig ist Präsentation und Ästhetik auf dem Teller? Und hattest du schon immer so ein bisschen auch vielleicht eine künstlerische Ader, gerne gezeichnet oder irgendwie sowas? Weil das sieht ja schon sehr schön aus, immer auf diesen Tellern. Und wo holst du dir Inspiration? Auf Pinterest oder fallen dir deinem Team die Sachen selber ein?
Das ist schon immer so eine Teamgeschichte. Also wir schreiben die Karte immer im Team, 5, 6 Leute, die sich dann die Sachen ausdenken für die neue Gourmet-Karte.
Und da entstehen
so alle 10 Wochen grob, 8 bis 10 Wochen. Und da entstehen, glaube ich, dann auch die Inspiration oder die Ideen. Oder das entsteht definitiv immer beim Karteschreiben mit 5, 6 Leuten. Ich habe zwar manchmal auch da mal nachts eine Idee und da mal was und schreibe mir das dann auf, aber diese Teamgeschichte ist immer so ein bisschen das, was inspirierend ist, wie du relativ gut vorankommst, was das angeht. Aber ich kann jetzt sagen, ich gucke mir immer gerne Sachen, Gerichte an, sei es Insta, sei es Facebook, sei es Pinterest, aber ganz schwierig wird es, wenn du anfängst, irgendwas zu kopieren, zu klauen oder so weiter, weil ja, das macht ja auch keinen Sinn. Du musst ja schon ein bisschen selbst Gedanken machen. Was willst du? Wo geht die Reise dahin? Und das ist wirklich so eine Teamgeschichte. Ja.
War es schwieriger, ein Gericht zu entwickeln oder wie man es dann auf dem Teller präsentiert?
Definitiv ein Gericht zu entwickeln. Die Präsentation, die entsteht aber auch schon so ein bisschen, wenn du das Gericht aufschreibst. Du hast ja dann so ein bisschen was im Kopf, wie stellen wir uns das vor? Also wenn das Gericht niedergeschrieben ist, heißt, wir fangen erstmal mit der Hauptzutat an, dann folgen die ganzen Komponenten, die schreiben wir dann auch immer gleich mit runter. Und dann kannst du dir im Kopf schon so ein bisschen aufbauen, okay, so kann ich es mir vorstellen, das und das, fehlt da vielleicht noch da was in der Richtung. Die Ästhetik ist unglaublich wichtig, aber an erster Stelle, das wird dir auch fast jeder sagen, ist immer der Geschmack. Weißt du, kannst so schön kochen, wie du willst. Wenn das dann nicht schmeckt, ja, dann brauchst du auch keine Tupfer hier und Tupfer da machen. Das ist dann auch kontraproduktiv. Also Geschmack, dann kommt die Optik. Und mit der Optik holst du halt schon auch sehr viele Leute ab, die dann sagen, wow, sieht das, kann ich öfters den Gästen, die sagen, oh, ich traue mich gar nicht, das zu essen. So, aber der Geschmack ist halt das, was zählt. Ja, das ist schon das A und O.
Und gibt's da auch, ne, ich habe ab und zu auf Netflix, gibt's dieses Chef's Table. Und da hatte ich den Eindruck, dass es fast wie so eine Liste gibt, wie viel Säure, Süße, Crunch, was weiß ich, in so einem runden Umami-Gericht mit drauf sein muss. Habt ihr das auch? Und sagt man, okay, jetzt muss aber noch 15% Crunch drauf. Ja. Was könnte das Crunch-Element sein, das hier zum Gericht passt?
Also du machst, wie gesagt, schon Gedanken, wie schmeckt es später? Die Säure ist definitiv was, was sehr, sehr wichtig ist bei vielen Gerichten. Der Crunch mit Sicherheit auch immer wieder, der mit einfließt. Aber wie gesagt, wenn du das Gericht schreibst, dann hast du ja so eine Komponentenliste und da siehst du ja schon so, okay, das ist eher cremig, das ist eher säurelastig, da hast du wieder Crunch dabei, das ist eine salzige Komponente. Also das ist auch so was, was viel im Kopf stattfindet und wo du sagst, okay, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen mit der Geschichte arbeiten, mit der Säure. Und dann werden die Teller ja auch alle erstmal Probe angerichtet. Das heißt, die werden angerichtet, passt der Teller zum Gericht oder müssen wir auf einen anderen Teller gehen und dann probierst du das Ganze ja. Und da kannst du ja nochmal nachjustieren. Mhm. Aber so, dass wir jetzt so ein Küchenrad haben und sagen so, nee, da muss 10% von dem, das also gar nicht. Das nicht. Du musst essen, du musst probieren und dann sagen, okay, da müssen wir ein bisschen nachjustieren.
Und wie lange dauert das so vom ersten Zusammensitzen, wir müssen uns einen Kopf machen über die neue Karte, bis die dann wirklich ausgereift ist?
Locker, sage ich mal, 4 Wochen grob. Also wir schreiben die Karte und wahrscheinlich nächste Woche werden wir uns wieder hinsetzen für die neue Karte. Jetzt geht es so Richtung Spargel, langsam Erdbeeren, Rhabarber fängt dann langsam an. Und wenn die geschrieben ist, wir brauchen dafür normalerweise einen Tag, vielleicht manchmal auch zwei. Mhm. Und dann geht's los und dann grob 4 Wochen ungefähr, bis fertig ist, ja.
Mhm. Ja. Du sagst jetzt hier, als Angestellter ist es deutlich entspannter als Selbstständiger. Wie sieht so deine Balance zwischen Beruf und Privatleben aus? Also hast du eine normale 5-Tage-Woche wie jeder Angestellte?
Nee, definitiv nicht. Also aktuell muss ich sagen, jetzt weniger, aber das liegt eher daran, dass wir an einem neuen Kochbuch dran sind. Gibt ein November kommt ein neues Buch raus, es macht halt unglaublich viel Arbeit und dann habe ich jetzt aktuell
auch da mal... Auch Spaß?
Ja, doch. Also was jetzt weniger Spaß macht, ist die ganze Rezeptiererei. Das ist halt, es macht schon Spaß, aber es ist halt unglaublich Geschäft. Also rezeptieren und dann halt alles niederschreiben. Ja? Ich bin tagelang beschäftigt, schreiben, bis du mal 50 Rezepte geschrieben hast. Das ist schon ein unglaubliches Geschäft und von daher... Ich habe eigentlich immer eine relativ geregelte Woche, aber aktuell durch das Buch, dann bin ich halt da mal 6 Tage da. Dann hast du auch immer mal wieder außer Haus Geschichten. Da mal eine Küchenparty, da ein Event. Jetzt haben wir auch gerade das Pop-Up-Restaurant in Heidelberg am Laufen.
Habe ich gelesen, da ist auch noch ein bisschen Street-Art mit dabei.
Street-Art ist da dabei, sehr viel Kunst. Und die wollen natürlich auch, dass ich ab und zu mal dort bin, was ja auch verständlich ist. So, von daher...
Und passt du, kurze Zwischenfrage, wenn da, ne, das ist so ein Pop-Up-Restaurant, da ist Street Art dabei, das ist ja alles eher nicht klassisch. Passt du da dann dein Gericht an oder sagst du, nee, da sind ja auch noch andere Köche, man sieht so, was die bringen und dann soll dieses junge Gen Z Publikum auch mal eine schön klassische...
Ja, nee, ich sag mal, also das ist, das Konzept dort ist so ausgelegt, du hast so grob 6 verschiedene Räumlichkeiten dort und jeder Raum ist ein bisschen individuell gestaltet und der Gast ist wie auf so einer Art Weltreise, das heißt mal New York, Thailand, wir sind in Rio de Janeiro, in London und
bei dir erstmal in Paris.
Paris ist man auch. In Paris sind wir dann zwischendrin und von daher habe ich dann das so angepasst, sage ich mal, dass wir sagen, so das kann ich ja nicht nur komplett klassisch dort kochen, so, aber ich bin gerne in Thailand im Urlaub, dann habe ich gesagt, Thailand kann ich mich super anfreunden, dann machen wir doch eine schöne Tom Kha Gai. Mag ich sehr gern. Dann sind wir in New York, weil wir das auch schon auf der Karte hatten, so ein New York Cheesecake und das Ganze haben wir dann ein bisschen edler verpackt. In so einer Mandarine, sieht also aus wie eine Mandarine und innen drin hast du diesen New York Cheesecake, das habe ich gesagt, das passt jetzt auch noch wunderbar in die Richtung. Und dann Frankreich, Pot-au-feu vom Kaninchen, haben wir ähnlich schon mal im Gourmet gekocht, das haben wir halt ein bisschen rustikaler dann gehalten. So, und dann habe ich gesagt, damit, mit der Art von Kochen kann ich mich ganz gut identifizieren und dann passt es auch in das Konzept rein, weil du brauchst jetzt dort nicht anfangen, ja, auf Sternenniveau zu kochen, das ist auch nicht passend einfach für die Räumlichkeiten. Du musst dich da so ein bisschen, ja, sag mal, ein bisschen anpassen, aber das passt einfach sehr gut und es kommt auch unglaublich gut an.
Und solche Auftritte hier außerhalb des Hauses, merkst du, dass das dann auch Gäste hierher zieht, die dann mal Boris Rommel in 100% klassisch Gourmet erleben möchten? Also ist das, wie viel Marketing ist das? Wie viel ist das, weil du Bock drauf hast, auch mal, weiß nicht, mit anderen Köchen, in anderen Locations, bisschen andere Gerichte?
Also es sind immer viele Freunde dabei, sag ich mal, aus der Kochszene, die dann sagen so, wir machen eine Küchenparty hier, wir machen eine Veranstaltung da, kannst du vorbeikommen, kannst du mithelfen? Da sind immer viele Freunde dabei, was das betrifft. Aber auch teilweise ja sowas wie jetzt in Mannheim mit Engelhorn Gourmet Festival, wo dann 1000 Gäste sind. Das sind dann so Sachen, Veranstaltungen, wo ich halt sage, so, wir nehmen unser ganzes Equipment mit, unser Werbematerial und dann kommen da definitiv auch sehr viele Gäste, die dann sagen, haben wir das erste Mal gesehen? Lass uns doch mal nach Fritisur gehen. Also definitiv ziehst du dir damit auch Gäste ran. Teilweise auch, denke ich, auch Personal. Weißt du? Du hast die Azubis, die jedes Jahr versuchen, immer 4 bis 6 Leute auszubilden, die dann auf dich aufmerksam werden. Weil wir sind ja, sag ich mal, von Hamburg bis München überall unterwegs. Jetzt nicht immer in Hamburg, weil das ein bisschen weit ist, aber es ist mal hier eine Veranstaltung dort und du bleibst halt einfach konstant im Gespräch. Ja.
Und machst
Gäste,
du,
Mitarbeiter, alles ist da mit dabei. Ja.
Und machst du auch berufliche, kulinarische Reisen? Weiß nicht, 1-2 Mal im Jahr, dass du mal sagst, ich fahre mal hierhin, dahin, um ja, mich inspirieren zu lassen? Oder ist das aufgrund deiner klassischen Geschichte also, gar nicht so
wenn du
nötig?
Jetzt, wenn ich jetzt wenn man 4 Wochen Urlaub hätte, würde ich mich sehr gut beschäftigen, zu sagen, so mal da 2 Tage hin, da mal eine Woche, so kulinarische Sachen. Also ja, ich kann mich da tagelang mit befassen, das Haus mal angucken, wie arbeiten die so. Ja, jedes Haus hat ja so eine eigene Philosophie, ja. Also nicht nur, was das Essen betrifft, sondern der ganze Aufbau. Dann gibt es ja da ein Sushi-Restaurant, dann gibt es vielleicht da irgendwie ein bisschen was Italienisches. Also das ist schon interessant, wie jedes Hotel sich so ein bisschen ja, aufbaut, was die Restaurants, die Philosophie betrifft. Das.
Und kannst du so einen Abend als Gast dann auch genießen oder guckst du dann nur durch eine berufliche Brille drauf und guckst, ah, okay, die schicken alle, was weiß ich, 7,5 Minuten guckt die Servicekraft mal an den Tischen vorbei und...
Naja, du hast ja schon so ein bisschen Auge drauf, das auf jeden Fall, aber... ich sag mal, da habe ich ja dann meine Frau noch mit dabei, die dann sagt, so jetzt, wir essen jetzt hier, gell? Wir brauchen jetzt nicht alles analysieren. Aber das hat mittlerweile auch überhaupt nicht mehr, also damals die ersten 5, 6 Jahre nach der Lehre, da hast du noch überall und geguckt und geschaut und gemacht. Mittlerweile, ich gehe dann gern essen und wenn natürlich dramatisch irgendwas schief geht, ja, dann sage ich dann auch mal so, das hat mir jetzt nicht so gefallen, aber in der Regel verbringst du einfach einen schönen Abend und dann ist gut.
Aber würdest du einen entspannteren Abend verbringen können Na, jetzt privat und jetzt gar nicht hier die Örtlichkeit genommen, aber als Beispiel in der Jägerstube als im Le Serre.
Du meinst jetzt einfach von der...
Ne, weil du ja auch als Zwei-Sterne-Koch, ja, wenn du in einem Sterne-Restaurant sitzt, da vielleicht einfach nochmal anders
drauf
schaust. Also,
dass du dann sagst, du hast so ein bisschen die
als in so einem Gasthaus.
Gast so ein bisschen Hemmungen zu sagen, so ich komme jetzt ins Gourmet zum Beispiel, ja. Da muss ich dann sagen, gehen wir ja den Weg, ich bin ja für die 4 Tage, wo das Gourmet offen hat, immer mit draußen. Das heißt, ich laufe im Service von Anbar bis zu Mittag, hast du ja auch schon mal, glaube ich, miterlebt. Und ich glaube, dann nimmst du dem Gast so ein bisschen dieses Steife auch raus, ja, weil ich rede auch relativ locker mit den Gästen. Die müssen natürlich wissen, was passiert hier, was kriegen die zu essen, wie haben wir es gekocht, was für ein Lieferant. Aber diese Gespräche, du merkst halt so nach dem ersten, zweiten, dritten Gang, das wird immer lockerer. Und ich glaube, da holst du die Gäste extrem gut ab. Das ist einfach nicht dieses, ja, ich muss aufpassen, ob ich die Gabel richtig halte und das Messer. Ich glaube, das muss den, wenn da jemand irgendwie Angst hat, das muss den Leuten einfach nehmen, ja. Es ist ja auch nicht mehr so, dass du ja mit Anzug, Krawatte und allem ins Gourmet kommen musst, ja. Kann dir jeder anziehen, wie er will. Soll sich halt noch halbwegs benehmen, aber...
Wahrscheinlich wird auch mit jedem Gang und Weinbegleitung die
Laune oder die, genau, der Gast lockerer, definitiv ja, auch. Genau. Nee. Es darf nicht zu steif sein. Da hat ja auch wieder jeder seine Ansicht, aber wir sind da relativ locker drauf, ja.
Und bist du aber als Gast auch ein bisschen steifer erstmal am Anfang in einem Gourmet-Restaurant als in einem guten Gasthaus?
Muss ich sagen, eigentlich nicht, aber vielleicht... Das hat natürlich mit Sicherheit auch was dadurch zu tun, dass du 20, 30 Jahre jetzt in der Gastro unterwegs bist. Und wenn ich dann jetzt mal 2 oder 3 Sterne essen gehe, meistens kenne ich die Leute ja dann und dann gehst du schon mal ganz anders in das Restaurant rein. Wenn ich jetzt, glaube ich, nicht in der Gastronomie wäre, würde ich vielleicht beim einen oder anderen Restaurant sagen, okay, ist das so richtig oder ist das falsch? Aber dadurch, dass du so lange schon in der Gastro unterwegs bist, glaube ich, bist du da relativ entspannt.
Wo hast du als Gast das beste Essen gegessen?
Das beste Essen, muss ich sagen, war mal so eine 3-tägige Paris-Reise. Le Bristol, Eric Fréchon, 3 Sterne. Kocht, glaube ich, seit 25 Jahren, 3 Sterne, der Mann. Ultra klassisch, war ein Wahnsinnsabend. Also was der kocht, was die da gemacht haben, ganz stark, ja.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, so ein Laie wie ich, also ne, ich erkenne, wenn was gut oder sehr gut schmeckt, aber würde ich geschmacklich den Unterschied zwischen 2- und 3-Sterne-Küche feststellen können?
Ich werde immer wieder gefragt, was ist der Unterschied zwischen 1-, 2- und 3-Sterne? Für mich ist so das 3-Sterne-Gericht. Da könntest du mir jetzt einen Teller hinstellen und ich könnte dir jetzt sagen, so der Teller ist jetzt von dem 3-Sterne-Koch. Aber also wir reden jetzt von Deutschland, sag ich mal. Weil im 3-Sterne-Bereich hat so jeder seine eigene Handschrift, sag ich mal. Du erkennst einfach, der Teller ist von dem Koch und der ist von dem Koch. Die große Frage wäre, ja, wenn ich dir jetzt ein 2-Sterne-Gericht von mir hinstelle und ein 3-Sterne daneben, ich glaube schon... Also optisch und geschmacklich merkst du da definitiv einen Unterschied, aber ob du das jetzt rausschmeckst, weiß ich nicht. Ohne, dass ich jetzt irgendwie schlecht reden will, aber der hat...
Nee, ich spreche von wirklich absoluter Laie.
Du musst halt echt dich da rein essen, glaube ich, dass du dann wirklich sagen kannst, okay, ich verstehe es, warum das 2 sind und warum das 3 sind. Als Laie würde ich jetzt einfach mal behaupten, wirst du wahrscheinlich nicht... merken oder rausschmecken.
Ja, ich spreche wirklich von Laie, auch nicht von ambitioniertem Hobby-Foodie oder sowas.
Nee, ich glaube, das, wie gesagt, für mich hat es eine eigene Handschrift, weil du hast jetzt, ich müsste lügen, habe ich 9 oder 10 3-Sterne in Deutschland, mehr sind es auch nicht. Und das erkennst du halt einfach, weil die halt ihre Handschrift haben. Die kochen halt so und die sind, wie gesagt, dass ich einen Teller weiß, das ist von dem halt. Ja.
Ja. Ist so ein 3. Stern hier ein Ziel vom Haus oder deinem Team oder dir?
Wurde ich jetzt lustigerweise auch erst heute Morgen gefragt. Aber du musst ja jedes Jahr diese 2 Sterne halten, was schon ein unglaubliches Geschäft ist, Arbeit, Kreativität. Du müsstest an dem Konzept hier was ändern. Du müsstest einfach hergehen, so erstens mal drüber reden, möchten wir das in dem Haus, 3 Sterne? Weil das ist jetzt, wenn du von 3 Sternen redest, wirklich ein Prozess, der nicht mal so innerhalb von einem Jahr umsetzbar ist. Mhm. Da arbeitest du ja dann schon ein, zwei, drei Jahre, mindestens zwei, drei Jahre drauf hin. Aber dann müsstest du auch sagen, so, pass auf, Boris Rommel macht halt nur noch Gourmet und nicht noch die anderen Restaurants. Mhm. Da die Karte schreiben, dort ein bisschen gucken, da Veranstaltungen, Hochzeiten, dies, das, ist schon ein Riesengelände. Da musst du dich wirklich dann auf dieses Gourmet fokussieren. Mhm. Da kannst du nicht noch nebenher. Und dann wäre es auch unmöglich zu sagen, mach mal Pop-Up-Restaurant in Heidelberg, wo wir halt auch den anderen, ein oder anderen Gast, wie gesagt, hierher ziehen, machen ein Kochbuch noch ein bisschen nebenher. Da musst du einfach sagen, das ist unrealistisch. Mhm. Entweder machst du eine Sache und das dann halt richtig brutal, sage ich mal, nichts anderes mehr. Und dann könnte man sich überlegen.
Würde dir das Spaß machen oder ist die Abwechslung, die du jetzt hast?
Also ich fühle mich so schon sehr wohl, muss ich sagen. Dadurch, mir macht es halt auch einfach Spaß, da mal ein Projekt zu haben, das Kochbuch jetzt zu machen, da mal ein Außerhaus zu haben. Und so bringst du ja das Haus auch gut ins Gespräch. Müsste ich mir wirklich ganz ehrlich mal Gedanken machen, ob ich das wollen, möchten, haben, tun. Also aktuell, wie gesagt, ist das wunderbar. Da musst du halt echt massivst dranbleiben an drei Sternen. Wie gesagt, da gibt es dann nur noch das und ein ganz klares Ziel und da darfst du dich halt von gar nichts ablenken lassen.
Und mehr, wenn du sagst, das ist ein Prozess von zwei, drei, vier Jahren für manche bestimmt auch, merkt es aber so ein Gourmet-Tester im ersten Jahr schon, okay, jetzt will aber das Team vom Herrn Rommel greift den dritten an?
Doch, ich denke schon. Dann, aber wie gesagt, das wäre dann sowas, wenn ich dir jetzt erzähle, dass wir zum Beispiel an einem Tag oder an zwei Tagen die Gourmetkarte schreiben, dann wäre das so ein Prozess, wo ich wahrscheinlich sagen würde, so, pass auf, wir setzen uns vielleicht hier mal fünf oder sechs Tage hin. Nicht nur, was das Essen angeht, sondern überhaupt das ganze Konzept mal in Frage zu stellen. Mhm. Zu sagen, so, gehen wir auch mal auf ganz neues Geschirr beispielsweise. Wie sind die Serviceabläufe? Können wir das alles noch viel besser optimieren? Wie ist überhaupt so der Aufbau vom Sommelier bis zum Kommi im Servicebereich? Also dann, glaube ich, musst du auch mal hergehen und das ganze Konzept, was du jetzt fährst, einmal hinterfragen. Ist das so oder kann man das alles noch halt, du musst ja irgendwelche Stellschrauben drehen, dass der Gourmet Michelin auch merkt, pass auf, oh, irgendwas passiert hier halt gerade. Mhm. Jetzt einfach nur zu sagen, lass uns mal so weiterkochen, ja, dann kannst du da jahrelang dran rumfeilen. Also da musst du schon dir sehr, sehr viele Gedanken machen, wie pushst du das halt auf ein anderes Level, auf ein neues Level, ja. Mhm.
Hast du das Gefühl, dass gutes Essen, gut essen gehen in den letzten Jahren irgendwie beliebter wird, dass sich die Leute das ein-, zweimal im Jahr gönnen und mehr als noch vor 10 Jahren vielleicht, auch vielleicht durch die vielen Kochshows, also medial ist ja Kochen und Spitzen.
Ja, Kochen ist natürlich sehr präsent im Fernsehen, wobei du halt sagen musst, das hat jetzt mit der Realität halt relativ wenig zu tun, es ist halt ja,
das ist ein Unterhaltungsformat.
Ja, definitiv. So, ne? Du hast halt hier dein Schüsselchen und da ein bisschen und dann wird das alles, sag ich mal, zack, zack, zack und dann wische ich in einer Viertelstunde, sag ich mal, grob fertig. Mhm. Das kann ja gar nicht so funktionieren in der realen Küche, sag ich mal. Ja, das ist schwierig zu sagen, ob die Leute jetzt mehr Essen geben wie früher oder weniger. Es ist natürlich definitiv alles ein bisschen teurer geworden, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die Lebensmittel sind teurer geworden. Unsere Mehrwertsteuer ist ein bisschen angezogen. Deshalb musst du natürlich deine Preise auch ein bisschen anheben in der Richtung. Wir können uns jetzt nicht beschweren, unser Gourmet ist gut besucht, unser Haus ist gut besucht. Jetzt zu sagen, war es vor 10 Jahren besser oder schlechter, schwierig nachvollziehbar. Ich glaube, du musst halt immer noch so ein bisschen, und das sage ich auch immer wieder, dieses Essen, gut essen gehen, so ein bisschen in die Köpfe unserer Nation vielleicht so ein bisschen reinbringen. Ja? Ich rede jetzt nicht davon, dass wir jetzt jeden Tag Gourmet essen gehen müssen, aber einfach auch ja, schön, gut bürgerlich essen gehen. Weißt, das macht ja auch schon Spaß. Und dich mal mit deiner Family 2-3 Stunden an einem Sonntag daheim hinzusetzen, zu essen, ein bisschen trinken, ein bisschen unterhalten, quatschen. Das ist halt alles so schnell liebig geworden. Halt essen, 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 zack und weiter. Und das ist so dieses... Da gehst du mal nach Frankreich, guckst dir mal an, wie die, was die für eine Esskultur haben. Da musst du aber die Leute auch irgendwie erstmal, das finde, das fängt halt in der Schule irgendwie an, weißt du? Kochunterricht, bisschen Kochen, bisschen Hauswirtschaft, irgendwie sowas, das gibt's ja gar nicht mehr. So welcher 15-, 16-Jähriger daheim kann auch irgendwie kochen oder so, oder befasst sich damit. Das ist ja nur noch hier mal kurz essen, damals schnell essen. So, aber dieses Kochen daheim so ein bisschen, das geht halt immer mehr verloren. Da müsst du vielleicht mal gegensteuern, zu sagen so, ja, zeig doch den Leuten mal was in der Schule oder mach doch mal hier ein bisschen was, Kochunterricht oder wie auch immer. Das ist halt eine Schwierigkeit, ja.
Ihr habt aber noch nicht so Probleme, Auszubildende zu finden?
Überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, 16 Lehrlinge hier. Davon sind 6 Damen im Haus, auch ein bisschen ungewöhnlich, weil es ist eigentlich sehr männerlastiger Beruf. Und die Damen machen sich sehr, sehr gut. Und du musst auch sagen, wenn du jetzt dann einen 17-, 18-Jährigen hast, ich damals auch, relativ jung und verspielt, sag ich mal, da sind die Damen manchmal schon ein bisschen weiter vom Kopf her. Aber wir hatten noch nie Probleme, Lehrlinge zu bekommen. Und es brechen auch sehr wenige ab. Ich sage mal, ich lasse die immer eine Woche Praktika machen, dass wir sehen, wie das hier so funktioniert. Und für dieses Jahr habe ich jetzt schon 3 fixe Zusagen. Und du merkst jetzt, so peu à peu kommen immer wieder Bewerbungen rein. Und ich muss dann aber auch immer irgendwann sagen, ich habe halt einfach nichts mehr frei. Ich kann jetzt sagen, wir bilden jedes Jahr 10 aus. Das wird dann irgendwann zu viel, aber 4 bis 6 ist der Schnitt und das kriege ich ohne Probleme immer voll. Ja.
Und ist das von dir auch ein Ziel, dass da dann mal sozusagen ein Sternekoch bei rausspringt, der dann nach der Ausbildung wie du erstmal auf Reisen geht, du vielleicht in Andenken an deinen Mentor auch so ein bisschen steuerst, Kontakte spielen lässt und so weiter?
Das ist auch wieder, sagen wir, von Person zu Person unterschiedlich. Du freust dich natürlich schon, wenn jemand nach 3 Jahren hier eine mega Prüfung hinlegt und dann zieht er weiter. Schön ist es aber auch, wenn die Leute sagen, ich bleibe gerne noch ein Jahr da, weil ich will noch ein bisschen was lernen. Aber ich würde jetzt nicht mich hinstellen und sagen, so aus dem machen wir jetzt einen Sternekoch. Oder, weil das muss ja jeder irgendwie selber für sich wissen. Der eine sagt dann, ich gehe aufs Schiff. Der nächste macht noch eine Ausbildung als Konditor. Dann hast du wieder jemand, der geht heim zu seinen Eltern, übernimmt einen Laden. Weißt, das ist ja jeder so ein bisschen, macht sein eigenes Ding. Wenn dann irgendwann mal einer dabei ist, der einen Stern kocht, ist natürlich mega, aber ich glaube, du musst die Leute einfach laufen lassen. Ja.
Du hast vorher gemeint, dass die ganzen Personalpläne, Einsatzpläne oder auch die Rezepturen für Kochbücher aufschreiben oder für dich großen Aufwand und Arbeit bedeuten. Heilbronn wird zum KI-Hotspot. KI ist gerade irgendwie gut im Hypertrend. Arbeitet ihr da ein bisschen mit? Also zumindest, um solche Sachen vielleicht schneller erledigen zu können, automatisierter erledigen zu können?
Gar nicht. Gar nicht. Also ich habe einen Computer im Büro. Das ist schon das Nonplusultra für mich. Nee, wirklich überhaupt nicht. Also ich bin so oldschool, was das angeht. Ich schreibe alles mit der Hand noch, fast alles. Dann zum Beispiel, jetzt wenn wir von dem Buch reden, ich schreibe alles mit der Hand, die ganzen Rezepte. Die gehen dann an die Frau. Die Frau tippt es ab und schickt es dann weiter. Du kannst mich ja jagen mit dem Computer. Ja, das lässt sich ja nicht vermeiden. Ich muss auch einen Computer. Ich muss meine E-Mails schreiben und ich muss meinen Dienstplan am Computer. Das mache ich schon mit dem Computer dann alles. Aber ich glaube, das ist halt auch, weißt du, wie willst du jetzt das Ganze kochen? Da kannst du jetzt nicht viel mit einer KI rangehen, sage ich mal. Oder mit
auch irgendwelchen bei so Dienstplänen
sowas definitiv. Da sind wir jetzt nicht so veraltet, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt meinen Dienstplan mit der Hand schreiben. Das definitiv nicht. Aber es nimmt dir jetzt auch nicht viel mehr Arbeit ab. Ein bisschen vielleicht schon manchmal. Aber... Dann, was die Küche betrifft und was das, ja, wie gesagt, so ein Rezept zu schreiben. Ja, wenn ich jetzt fit wäre, mit dem PC, was Schreiben angeht, wäre ich da wahrscheinlich genauso schnell, wie wenn ich es mit der Hand schreibe. Wahrscheinlich ein bisschen schneller sogar noch. Aber ich sitze dann jetzt hier, wo wir jetzt aussitzen, am Chefstable. Dann habe ich die Küche im Hintergrund. Wenn die irgendwelche Fragen haben, kommen die hier rein. Und ich habe halt immer den Bezug zur Küche. Wenn ich ins Büro gehe, dann sind wir so ungefähr 30, 40 Meter weg von hier. Da hätte ich vielleicht mehr Ruhe, aber mir fehlt dann so ein bisschen der Bezug zu den Leuten dann auch. Ja.
Interessiert dich das Thema KI aber und was das für die Zukunft bedeutet? Vielleicht gar nicht so sehr für deinen Beruf, aber
Na, interessant ist das definitiv. Also da wird's ja so viele Sachen geben, die dein Leben vielleicht ein bisschen vereinfachen. Also ich bin da jetzt nicht abgeneigt. Ja, ich habe auch ein Handy, ist es nett. Ich möchte mich
aber da wahrscheinlich jetzt eine sehr geringe Bildschirmzeit, wenn du
das 12 mit Stunden Sicherheit auch, ja. Aber also ich bin da wirklich für alles offen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, so, ich habe jetzt, ja, ich weigere mich, mit der Zeit zu gehen. Ja, bei manchen Sachen ist dann für mich, sage ich mal, so ein Punkt, wo ich sage, das brauche ich halt nicht. Weißt du, wenn es dann irgendwie um TikTok oder sowas geht, da befasse ich mich halt nicht damit, weil es interessiert mich einfach nicht. Bei manchen Sachen.
Hat das Hotel einen TikTok-Kanal?
Soweit ich weiß, glaube ich, ja. Aber da wäre ich jetzt wirklich überfragt, weil ich habe ein bisschen Insta, ein bisschen Facebook von mir aus, ein bisschen vielleicht noch was Drittes und dann ist gut, aber ja, du brauchst auch nicht auf jeder Party da rumtanzen. Das ist so, das ist ja ein wahnsinniges Spektrum, was es da alles mittlerweile gibt. Da muss ich da anmelden, dort anmelden, da und hier und da.
Das ist auch zu viel. Da sind wir vielleicht die paar Jährchen zu alt für.
Ja, also ich sträube mich nicht gegen alles, aber bei manchen Sachen sage ich so, das brauche ich halt einfach nicht. Ja. Mhm.
Zurück zum Kochen. Wir waren beim Fernsehen. Du warst ja auch schon mal am Pass, heißt glaube ich, diese ARD-Sendung, wo du mal warst. So ein Format wie Kitchen Impossible, wäre das reizvoll, da mal teilzunehmen, weil das vielleicht auch nicht, was du vorher gesagt hast, so die klassische Kochshow, schon vorbereitete Schälchen und in einer Viertelstunde ist das Ding gekocht, sondern es scheint mir zumindest, dass da die Köche wirklich herausgefordert werden.
Ja, haben mich jetzt auch schon ein paar Mal jemand gefragt und das ist auch so die einzige Sendung, die ich sehr, ja, ansprechend finde, einfach weil es ein bisschen, ja, einen Anspruch hat. Das heißt jetzt nicht, dass die Köche, die da im Fernsehen rumkochen, ja, aber es ist ja viel Show meistens dabei. Ja. Weißt du, das ist so ein Format, wo ich sage, ja, so, du musst ein Gericht analysieren, musst irgendwie versuchen, das nachzukochen, was ja immer relativ schwierig ist. Gut, der Melzer flucht halt viel rum, das ist er halt, so ist er halt. Aber das wäre ein Format, definitiv, finde ich sehr spannend, sehr interessant. Ja, mit so einer, wenn du jetzt mich fragen würdest, so koch doch mal nächste Woche Spaghetti Carbonara bei Kaffee oder Tee oder sowas, oder mach doch mal das ARD-Buffet oder geh doch mal ins Kochtopf-Duell und schau doch mal, was die Hausfrau da Schönes kocht. Das ist, hat ja alles seine Berechtigung, alles wunderbar, aber das, damit kannst du mich jetzt halt nicht locken, sag ich mal, weil wenn mir was nicht schmeckt, dann sage ich halt, du, pass auf, das ist halt irgendwie komisch gekocht und hier und her. Ich wäre, glaube ich, einfach fürs Fernsehen in der Richtung nicht gemacht, weil dann die Hausfrau vielleicht sagt oder der Hobbykoch, oh, guck mal, der hat mich jetzt aber ordentlich kritisiert. Mhm. Und meistens ist es ja so ausgelegt, dass selbst wenn es nicht schmeckt, sollst du es aber noch irgendwie schön verpacken. Ja, und das ist dann manchmal so viel Show, dass es mir einfach dann ein Tick zu viel ist, ja.
Also wenn eine Anfrage reinkäme, würdest du zumindest mal drüber nachdenken?
Würden wir mal drüber nachdenken. Also wenn du einen Kontakt zum Team hast, dann schreibst du ihm mal.
Okay.
Dann gucken wir mal, vielleicht ergibt sich mal was, ja.
Das mache ich. Oder schicke ihm den Mitschnitt von dem Podcast, ja, und dann kann er da mal, ja, reinhören. Ja. Was mir auch noch, bevor wir dann zu den Entweder-Oder-Fragen kommen, was auffällt, wenn man sich so die Region Heilbronn-Franken anschaut, sind die Sterne-Restaurants im Hohenloschen, im Jagstal, im Kochertal, nicht im Unterland, nicht in der Stadt Heilbronn. Kannst du dir das irgendwie erklären? Also in meiner Wahrnehmung ist auch, ne, Hohenlohe so, positioniert sich ja auch als kulinarische Region, oder das Kochertal und was da alles gibt. Kannst du dir das erklären? Oder hast du auch Kontakt zu Heilbronner Gastronomen, die da ordentlich kochen?
Ich habe ja schon viel Kontakt zur Gastronomie. Wobei ich das jetzt gar nicht so schlimm finde, wenn du nicht so viele, sag mal, Sterne-Restaurants hast, weil du hast ja so viele gutbürgerliche Restaurants. Ich war jetzt gestern zum Beispiel in der Rose Bitzfeld. Die kochen mega, die Familie Kahle da halt, sehr gut bürgerlich. Dann hast du Löwen in Braunsbach, die auch sehr rustikal kochen. Da gibt's,
aber das halt ist alles so Hohenlohe Kocher, das ist nicht, ja, Heilbronn und Unterland. Nee,
ist halt so, alles, ne, so ein bisschen Hohenlohe, ja. Und Heilbronn ist dann zum Beispiel mein ehemaliger Sous-Chef, der hat den Beichtstuhl 5 Jahre gemacht, in der Innenstadt, hat jetzt dann aber sich dann auch, sagen wir, von der Selbstständigkeit getrennt. Nee, aber also warum jetzt Heilbronn kein Sternrestaurant, da frage ich mich was. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Vielleicht hat auch gar niemand das Interesse, dort einen Stern zu kochen. Aber du kannst jetzt nicht meckern, dass es nicht eine schöne Auswahl gibt an Restaurants, die halt schön gut bürgerlich kochen. Und das finde ich manchmal sogar noch irgendwie reizvoller, wie jetzt immer nur zu sagen, oh, der Stern hier, der Stern da, der Stern da. Wenn wir jetzt hier in Hohenlohe 10-Sterne-Restaurants hätten, ja, dann ist ja irgendwo der Reiz so ein bisschen verloren, finde ich, ja, weil du dann alle 5 Kilometer wieder einen Stern hast, Stern hast hier, einen Stern hast da. Wir sind ja mittlerweile in Deutschland bei, ich glaube, 430 Ein-Sterne-Restaurants, das ist ja Wahnsinn. 50 Zweier gibt es jetzt.
Sind die wirklich so gut oder wurde da sozusagen die Hürde irgendwann vor ein paar Jahren runtergesetzt?
Nee, ich glaube schon, dass die sehr gut kochen. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwelchen Schmuh betrieben wird, aber ja, die Auswahl ist halt enorm. Also du hast so viele, wie gesagt, Restaurants mittlerweile und ich glaube schon, dass die sehr, sehr gut kochen. Aber vielleicht ist es halt auch manchmal ein bisschen abschreckend, wie du vorhin schon gesagt hast, so da ein Stern, da ein Stern, da. Aber lass uns doch lieber gut bürgerlich essen gehen. Ja, weil wenn sich vielleicht auch der ein oder andere schwer tut, zu sagen, so, wie muss ich mich jetzt verhalten dort, wie gehe ich da ran an die Sache. Aber dass die alle ihren Stern verdient haben, da gehe ich jetzt mal schwer davon aus, ja.
Ich weiß, deine Frau stammt aus Heilbronn. Seid ihr ab und zu, ihr wohnt in Öhringen, aber seid ihr ab und zu in Heilbronn? Wie nimmst du die Stadt wahr? Die entwickelt sich ja doch in den letzten Jahren.
Ja, ja, also ich meine, was du erzählt hast mit dem KI-Zentrum und so weiter, da sind ja schon die Firmen auch da, glaube ich, die das Ganze sehr weit pushen.
Absolut,
wenn wir jetzt allein von der Schwarzgruppe reden. Und ich weiß nicht, da noch Bechtle und ich glaube, da haben wir noch so viele andere. Und wird definitiv, ich meine, was der alles fürs Ländliche tut, ist ja auch enorm. Wie nehme ich die Stadt wahr? Ich bin selten dort, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Schwiegereltern kommen aus der Richtung, die kommen aus Massenbachhausen. Da ist die Frau auch groß geworden. Und von daher, die Schwester wohnt in Heilbronn von meiner Frau. Und da sind wir dann gefühlt alle 2-3 Wochen schon mal sonntags dort. Aber ich müsste jetzt lügen zu sagen, so die Innenstadt ist so oder die Innenstadt ist da. Aber ich bin
also du hättest noch was zu entdecken.
Da kann ich schon noch mich einige Male nach Heilbronn begeben, um dann zu sagen, das gefällt mir sehr gut, das ist top. Also ich bin einfach zu selten dort, ganz ehrlich, ja.
Dann kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen
okay.
Und langsam zum Ende dieses Podcasts. Aber das sind auch noch ein paar. Hohenloher Landschwein oder Heilbronner Wein?
Landschwein.
Traditionelle schwäbische Küche oder moderne Interpretation?
Schwäbische Küche.
Wandern im Hohenloher Land oder Bootsfahrt auf dem Neckar?
Ich glaube die Bootsfahrt.
Lokale Märkte oder internationale Zutaten?
Lokale Märkte.
Historisches Ambiente oder modernes Design in Restaurants?
Historisch, definitiv.
5-Gänge-Menü oder à la carte?
5-Gänge-Menü.
Experimentelle Desserts oder klassische Patisserie?
Klassische Patisserie.
Französische oder italienische Küche privat?
Privat? Nee, immer noch französisch, okay. Definitiv, ja, auch.
Handwerkliche Kochkunst oder technologische Innovation in der Küche?
Handwerk.
Regionale Weine oder internationale Weine?
Schwierig. Da möchte ich mir nicht festlegen. Beides. Beides.
Frühaufsteher in der Küche oder Nachtarbeiter?
Nachtarbeiter.
Kochbuch lesen oder Kochshow schauen?
Kochbuch lesen.
Selbstgemachtes Eis oder traditioneller Kuchen?
Selbstgemachtes Eis.
Kaffeepause oder Teestunde?
Teestunde.
Sommergrillen oder winterliche Festmahlzeit?
Sommergrillen.
Lieber klassisches Fine Dining oder innovatives Pop-up-Restaurant?
Ich glaube, da bin ich beim Fine Dining.
Selbstgemachtes Brot oder kunstvolle Patisserie?
Selbstgemachtes Brot.
Lieber kochen für Freunde oder ein Gala-Dinner?
Kochen für Freunde, das macht mehr Laune.
Rustikale Gerichte oder filigrane Gourmetküche?
Definitiv rustikal.
Lieber früh morgens auf dem Markt oder spät abends in der Küche?
Spät abends in der Küche.
Schürze oder Kochjacke?
brauchst du beides.
Scharfes Messer oder modernes Küchengerät?
Scharfes Messer.
Lieber saisonale oder exotische Zutaten?
Saisonal.
Frische Kräuter oder intensive Gewürze?
Frische Kräuter.
Kochen nach Rezept oder Impro?
Impro.
Süße oder herzhafte Gerichte kreieren?
Herzhaft. Ich habe von Patisserie ganz wenig Ahnung.
Restaurantkritiker zum Essen einladen oder lieber vermeiden?
Einladen.
Schwarzwälder Schinken oder spanischer Jamon oder Jamon?
Jamon. Ich mag Jamon einfach sehr gern. Das schmeckt noch ein bisschen edler.
Traditionelle Rostbraten oder experimentelles Sous-Vide-Fleisch?
Rostbraten.
Spontanes Menü oder sorgfältig geplantes?
Spontan.
Selbst angebautes Gemüse oder Zutaten vom weltweiten Markt?
Selbst angebaut.
Weinverkostung in Heilbronn oder Bierprobe im Hohlen Luschen?
Wein.
Handgerührte Soße oder perfekt abgestimmte Molekulargastronomie?
Da sind wir beim ersten auf jeden Fall.
Und zum Abschluss, Mitternachtssnack nach dem Service, Käsebrot oder Sternemenüreste?
Käsebrot.
Boris, vielen Dank, war spannend, hat Spaß gemacht.
Ich danke auch.
Du musst wahrscheinlich gleich wieder zurück.
Ich komme jetzt gleich wieder in die Küche, geht weiter. Heute Abend ist Gourmet offen.
Und dann ja nochmal Gratulation zum Halten der zwei Sterne.
Vielen Dank, Dankeschön.
Ciao.
Ciao, ciao.